Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir haben beim letzten Mal mitten im Lauf aufgehört mit Uli Denzer, neue Leitlinien, Koloskopie, Polypektomie. Wir haben gesprochen grundsätzlich ein bisschen über Leitlinien. Wir haben gesprochen über vorbereitende und flankierende Maßnahmen wie Buscopan. Und dann ging es eben um Polypektomie, zunächst kleine Polypen, dann um die Frage, bei größeren sollen wir biopsieren, und dann sind wir gestoppt. Herzlich willkommen zurück, Uli Denzer. Jetzt gehen wir ans Eingemachte mit den großen Polypen ab 2 Zentimeter. Und da ist ja die Frage, man muss die Polypen ja irgendwo einteilen. Wenn wir uns unterhalten, dann streiten wir immer ein bisschen über endoskopische Klassifikationen. Dann gibt es auch noch die Biopsie, die haben wir schon besprochen. Ihr habt da so kryptisch reingeschrieben, man soll irgendeine Klassifikation anwenden. Was heißt das denn und welche Schlussfolgerungen sieht man da?
Also man soll ein Klassifikationssystem anwenden. Das haben wir nicht nur im Kolon, sondern auch auf den gesamten GI-Trakt eigentlich empfohlen. Und das ist im Wesentlichen ja die Paris-Klassifikation. Mhm. Schön ist aber nicht als dringende Pflicht empfohlen, auch noch eine andere Klassifikation wie die NICE oder die JNET-Klassifikation zusätzlich zu benutzen. Paris-Klassifikation, um einfach die Läsionen mal im Gesamten einheitlich zu beschreiben. Jetzt kann man, ich weiß, dass du kritisch das Ganze siehst, kann man natürlich auch sagen, ist eigentlich egal, ob man jetzt sagt, hier 2 Zentimeter Läsion hat jetzt Paris-Klassifikation 2a, 2b oder 2c. Die Idee dahinter ist aber, dass wir über die Deskription uns schon ein bisschen Gedanken machen, wie, was haben wir denn für eine Läsion vor uns, insbesondere in Richtung Prämaligne, Maligne, bis hin zur Submucosa-Infiltration, um dann zu überlegen, wie tragen wir das ab und mit welchem Verfahren.
Jetzt gibt es ja in der, sagen wir mal, generellen westlichen Tendenz, japanische Endoskopiker in sehr hohen Ehren zu halten, gibt es die JNET-Klassifikation. Und ich habe da mal ein bisschen, um gegenzuhalten, Uli, ich habe mal ein bisschen geguckt, der zitiert ja auch eine Meta-Analyse. Das sind fast alles nur eben fernöstliche japanische Studien, die alle retrospektiv sind. Und wenn ich es jetzt mal respektlos sagen darf, die Japaner sind ja dafür bekannt, dass sie immer sehr, sehr gute Bildgebungstreffsicherheiten haben, die dann Jahre später im Westen nicht immer nachvollzogen werden können. Wenn schon JNET, wir stellen das in die Shownotes, da können Sie gucken, wie das aussieht. Was machen wir da damit?
Naja, die JNET-Klassifikation, da schauen wir uns mit NBI oder im Prinzip kann man natürlich auch andere virtuelle Chromoendoskopie-Farbfilter benutzen, die Oberflächenstruktur ganz genau an und schauen, ob wir jetzt mehr einen Hyperplasten, also mit regelmäßiger Oberfläche, sternchenförmigem Muster vor uns haben, oder ob wir sagen, es ist ein Adenom, und wenn Adenom, ist es regelmäßig oder unregelmäßig, Muster schon ein bisschen aufgehoben, geht das in Richtung Karzinom, also High Risk, Low Risk, 2a ist
2a versus 2b.
Ja, Low Risk Adenom versus High Risk Adenom ist dann 2b bis hin zum Frühkarzinom, und Typ 3 ist dann komplett amorph Oberfläche mit in Richtung Karzinom, also infiltrativ wachsendes Karzinom. Ich bin ein Fan von der Klassifikation, ich sage das gleich, weil ich denke, dass man sich damit schult, genauer hinzuschauen, was habe ich denn hier eigentlich vor mir? Und wir kennen ja diese kleineren Befunde im Kolon auch, die sind ja nicht immer alle riesengroß, diese Frühkarzinome, die dann auffallen durch ein bisschen unregelmäßiges Oberflächenmuster, ein paar komische Gefäße, die da oben drauf langlaufen, wo man sieht, ach, die Läsion, die ist eigentlich mit Vorsicht zu genießen, weil das könnte jetzt hier schon ein Frühkarzinom sein. Und ich glaube, dass man das sieht, wenn man sich ein bisschen schult und dann sagt, stopp, jetzt hier nicht einfach mit der Schlinge zermetzeln, oder wenn der Anfänger dran ist, dann noch irgendwo an einer Ecke anzufangen und dann das Ganze mit Mühe und Not rauszumachen, sondern dann jemanden zu rufen und zu überlegen, wie machen wir das jetzt am besten für den Patienten und am saubersten raus. Also welches Verfahren nehmen wir?
Klingt alles wunderschön, aber heißt das ab 2b, wenn man es denn erkennen kann, darüber will ich jetzt gar nicht weiter streiten, muss ESD sein letztlich. Wir sind ja bei 2 Zentimeter. Da ist ja mit einer Schlinge nicht ganz einfach, geht auch vielleicht nicht so tief. Also das heißt, ab 2b ist ESD. Stimmt das?
En bloc wäre das im Idealfall. Also ab 2b wenn du eine 3-Zentimeter-Schlinge nimmst, dann kannst du auch eine 2-Zentimeter-Läsion auch noch komplett en bloc zugegebenermaßen mit einem bisschen erhöhten Perforationsrisiko entfernen. Die Empfehlung in der Leitlinie heißt auch, suspekte Läsionen für ein Frühkarzinom beziehungsweise für ein submukosa-infiltrierendes Karzinom en bloc zu entfernen.
Gut, nur wenn man es so formuliert, ist ja klar, suspekt für ein Karzinom, aber wir haben ja ein Bild und wir sind schon froh, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich 2B. Also ist eigentlich die Schlussfolgerung, 2B ist gleich en bloc und dann in der Regel ESD natürlich ab 2 Zentimeter. Oder übertreibe ich da?
Die Schlussfolgerung ist entweder ESD oder es ist FTRD. In der Grenze geht das ja auch noch. Oder es ist große Schlinge und auch en bloc. Ja.
Tja, wenn man es immer vorher wüsste, ne?
Also du hast natürlich recht, dass gerade die 2B schneidet auch bei den Japanern in den eigenen Daten, sagen wir mal, was die diagnostische Genauigkeit angeht, am schlechtesten ab. Am besten ist die Typ 1, die klar hyperplastische Läsion, und auch der Typ 3 ist besser, aber Typ 2B ist schlechter. Und das spricht einfach dafür, dass wir es immer noch nicht gut können von den Oberflächenkriterien von zwischen einem High-Risk-Adenom mit High-Grade-Dysplasien bis hin zu einem submukosalen infiltrierenden Karzinom exakt zu differenzieren.
Da gibt es natürlich auch 2 Schlussfolgerungen. Die eine ist, wir müssen noch 20 Jahre üben. Und die andere ist, vielleicht geht es grundsätzlich nicht, weil die Oberflächenstruktur Ausdruck von weiß der Kuckuck was ist und was in der Tiefe ist, ist was anderes. Das ist ja auch möglich, ne?
Ich glaube, diese Frage wird die KI im Endeffekt beantworten. Wenn die KI es auch nicht kann mit Millionen gefütterter Bilder, die dann histologisch abgeglichen sind, dann liegt es wohl daran, dass es von der Oberflächenstruktur nicht geht. Da bin ich ganz gespannt auf solche Daten.
Gut, also wir halten das jetzt mal fest. Ihr habt diese Klassifikationen empfohlen. Man muss natürlich sagen, es gibt keine westliche Evidenz, die mal guckt, okay, man hält sich jetzt prospektiv an das Schema, macht dann ESD, bei den anderen EMR, und was kommt letztlich nach 2 oder 5 Jahren hinten raus? Das wissen wir nicht. Das sind alles indirekte Schlussfolgerungen von einem zum anderen, die eine gewisse Logik haben, aber einen hochrangigen Beweis gibt es nicht.
Also nicht im Hinblick auf die Klassifikation und um die Umsetzung. Das gibt es nicht. Und die Frage der en bloc Entfernung, sagen wir mal, wo ist ESD sinnvoll im Kolon und wo braucht man es nicht? Auch die Frage ist ja abschließend mit Outcome-Daten nicht 100% beantwortet.
Es gibt ja letztlich 2 Begründungen immer, warum man sagt, man braucht eine ESD. Die eine ist das Malignomrisiko, und da gibt es eben keine, da hast du vollkommen recht, Outcome-Studie. Und die andere ist, naja gut, en bloc, und dann gibt es keine Rezidive. Und da gibt es ja tatsächlich jetzt eine frische französische randomisierte Studie. Wie habt ihr die denn gewertet?
Die haben wir nachträglich natürlich erst eingefügt in den Kommentartext, weil die gab es ja noch nicht, als wir die Abstimmung gemacht haben mit dem en bloc. Mhm. Hätte jetzt wahrscheinlich aber auch unsere Empfehlung nicht verändert. Und wenn ich mich recht entsinne, ist die Studie so ausgegangen, dass die Rezidivrate deutlich niedriger war für die ESD-Läsionen im Kolon im Vergleich zur EMR. Aber da waren die auch noch gut. Die hatten, glaube ich, eine 6-Monats-Kontrolle mit um die 5% nach EMR und unter 1 bei ESD. Klar, wir haben weniger Rezidive als bei der EMR, können uns vielleicht Nachkontrollen sparen bis deutlich einschränken, weil wir die EMR-Patienten im Kolon natürlich länger kontrollieren müssen als 6 Monate. Wir wissen ja auch aus anderen Daten, dass manche Rezidive erst nach 12 und 18 Monaten nochmal sichtbar werden und nachwachsen. Das ist für mich so die Schlussfolgerung. Ich sehe aber aus dieser Studie, die ja fast nur Adenome auch eingeschlossen hat, also benigne Polypen, keine Rechtfertigung im Hinblick auf die Malignome rückzuschließen.
Nein, so war die Studie auch gar nicht ausgelegt. Mhm. Und ich finde das Schöne an der Studie, dass sie beide Lager eigentlich für sich reklamieren können, mit natürlich unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Manchmal gehen Studien halt auch unentschieden aus, ne?
Ja, ich meine, die Rezidivrate ist so niedrig, dass man wirklich sagen kann, wahrscheinlich braucht man die Patienten nur einmal, nämlich nach 6 Monaten zu kontrollieren in der ESD-Gruppe und danach nicht mehr. Oder erst wieder nach 5 Jahren oder so, nach dem nächsten regulären Termin für die Screening.
Diese Diskussion kann man auch weiterführen, weil die Gegenpartei sagt wieder, mag ja sein, was den Polypen betrifft, aber das sind ja Patienten, die dann erhöhtes Risiko für synchrone Läsionen haben. Und es gibt auch vielleicht am Rande darauf hingewiesen, so einen komischen Effekt oder eine Gefahr, dass wenn man großen Polypen sieht, dann sagt man, okay, der geht jetzt in ein Zentrum. Das restliche Kolon muss ich vielleicht gar nicht so gut angucken. Und dann kommt er ins Zentrum an und das Zentrum sagt, ah, da ist der Polyp, den mach jetzt weg. Das restliche Kolon wurde ja schon angeguckt. Das ist aber eine reine Vermutung und ich glaube, man müsste, da gibt es genügend Daten dafür, diese Kolons besonders gut anschauen, auch jenseits der fortgeschrittenen Läsion, die man da mit fortgeschrittenen Methoden rausmachen muss. Ne?
Also auf jeden Fall. Vielleicht bin ich da ja altmodisch, aber ich denke, man sollte schon mal auch im Zentrum noch nach links und rechts gucken und nicht nur den großen Polypen rausmachen. Zumindest sieht man oft, wenn man Patienten geschickt bekommt mit einem großen Polypen, der die Auftragsarbeit war, sieht man im Bypass doch noch einige andere, die dann auch noch abzumachen sind. Also nach dem, was man so im Alltag hat.
Gut, also jetzt, um das so ein bisschen zusammenzufassen, was ist denn, fangen wir mal von vorne an. Es wird bei einer ambulanten Koloskopie ein 3 cm großes Adenom gefunden. Was soll da passieren?
Beim 3 cm großen Adenom würde ich auch anhand unserer Leitlinie, wenn wir das so beurteilen, dass wir da keinen Malignomverdacht haben im Kolon, freistellen, ob man das piecemeal oder ESD abträgt. Im Rektum, deswegen wollte ich doch nochmal auf einen Punkt kommen, den wir noch nicht abgehandelt haben, den ich aber wichtig finde. Im Rektum, vor allen Dingen im distalen Anteil des Rektums, würde ich das Adenom in jedem Fall mit ESD entfernen.
Es gibt dazu jetzt auch eine umstrittene, aber eine ganz frische Arbeit aus Australien, die sagt, die Rate von kurativ angehbaren Karzinomen im rechten Kolon ist verschwindend gering. Aus deren Patientenkollektiv, aber das Rektum ist eine völlig andere Spielwiese, sagt zumindest die Arbeitsgruppe. Also das geht sehr in die Richtung. Aber trotzdem nochmal zurück. Der 3 cm große Polyp, den rechts, sagen wir mal, der ist rechts, ja?
Der ist rechts.
Da muss ich präzisieren, den kann man piecemeal abtragen, auch ambulant, je nachdem, wer welche Logistik hat.
Diesen Polypen, den großen, den wird man schon im Zentrum abtragen. Ob man es jetzt mit EMR oder ESD macht, ist meines Erachtens anhand der französischen Studie noch nicht schlussendlich entschieden. Den Patienten muss man aufklären über ein erhöhtes Rezidivrisiko bei einer fraktionierten Abtragung. Man kann es, glaube ich, im Moment noch so oder so machen, wenn er im Kolon liegt und gutartig aussieht.
Also ich würde fast sagen, man darf es nach wie vor mit EMR machen.
Das ja,
ist also jetzt kein,
man darf es.
Und bei ESD, wenn was passiert, muss man sich die Begründung auch gut überlegen.
Also man darf es sicherlich noch mit EMR machen. Und noch ein Punkt zur EMR, gerade für das, sagen wir mal, Kolon mal außerhalb des Rektums. Eine EMR sollte auch mit einer guten Technik gemacht werden. Und auch der Punkt wird zu wenig angesprochen, dass eine fraktionierte Piecemeal-Abtragung auch gelernt sein will, qualitativ hochwertig zu machen mit ausreichend Resektionsabstand, keinen Inseln, die stehen bleiben, einer abschließenden Randkoagulation, die wir zur Rezidivprophylaxe-Vermeidung noch abschließend machen. Also da ist sicherlich auch nicht jede EMR gleichwertig anzusehen.
Absolut. Ein Punkt erwähnst du so im Nebensatz, ist aber, glaube ich, inzwischen zum Leidwesen vieler ziemlich gut gesichert, nämlich die Randkoagulation.
Ja, die Randkoagulation ist mittlerweile so gut evidenzbasiert abgesichert, dass man sie machen muss. Das heißt, in soll. Unserer Leitlinie hätten wir ein Soll formulieren müssen, haben aber ein Sollte aufgrund der doch nicht ganz einhelligen Expertenmeinung ein Sollte draus gemacht. Die Daten, die wir haben, sprechen alle dafür.
Also manchmal schlägt die Expertenmeinung die Evidenz.
Ja, manchmal schlägt die Expertenmeinung die Evidenz.
Gut,
die Diskussion ist, wenn man eine hochwertige Piecemeal macht, dass man doch so viel Randgewebe Gesundes mitnimmt, dass man das eben nicht machen muss. Mhm. Da kann man wirklich trefflich drüber streiten, über den Punkt.
Ich möchte es nur ganz kurz nochmal sagen, die Randkoagulation, wie sie dasteht, ist nicht ein unklarer Rand, an dem man nochmal rumbrutzelt, sondern ist ein makroskopisch freier Rand, an dem man dann die Koagulation macht. Ne? Also insofern,
so ist es. Ja. Also es sollte jetzt nicht ein makroskopisch schon sichtbarer Rand sein. Die Vorstellung ist ja eher, dass da kleine versprengte Zellen, die da noch sitzen, irgendwie mitgenommen werden durch die Hitze.
Na gut.
Also der Punkt, der ist eigentlich klar.
Also jetzt sind wir ja fast durch. Und wenn wir noch einmal zu dem 3 cm großen Polypen gehen, wenn der jetzt im distalen Rektum liegt oder irgendwie komisch aussieht, da haben wir uns ja jetzt wirklich genug die Köpfe eingeschlagen, dann ins Zentrum und dann wahrscheinlich en Bloc-Resektion. Und ja, ob es jetzt Vollwand oder nicht, wird man sehen.
Das auf jeden Fall. Also Rektum auf jeden Fall. Wenn er komisch aussieht, also suspekt im übrigen Kolon, wäre eine ESD auch eine gute Lösung für so einen Patienten.
Gut, und damit schließen wir den Kreis, nicht gleich zum Chirurgen unbedingt immer, ne? Sorry.
Auf keinen Fall. Also auf jeden Fall nochmal eine Zweitmeinung in einem Expertisezentrum. Allein die Beurteilung von großen Polypen, die dann als Verdacht auf Karzinom bis hin zu kann man nicht abtragen daherkommen, das ist manchmal doch erstaunlich, dass es sich häufig nur um ein Adenom handelt und dass es dann doch sehr wohl entfernbar ist. Also Zweitmeinung, Expertisezentrum finde ich schon angemessen.
Okay, Uli, das war jetzt ein hartes Stück Arbeit, ne?
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also meine Idee für eine Studie wäre ja auch noch, die das Ganze noch ein bisschen obendrauf toppt, wenn wir jetzt eine ESD gemacht haben, sagen wir mal im Rektum. Und wir haben ja manchmal, das ist mir so eingefallen, haben wir ja manchmal das Problem, dass im Rektum oder überhaupt ESD-Präparate sich, wenn man sie so relativ knapp umschnitten hat, bei einem adenomatösen Befund, dann so ein bisschen einrollen im Rand unten und dann auch die Pathologen so ein bisschen Probleme haben, dann noch eine R0 ganz sicher zu sagen, ob man da nicht auch bei der ESD die Rezidivrate noch weiter runterbringen kann, indem man eine Randkoagulation macht. Also die Frage ist auch nicht beantwortet. Die finde ich manchmal noch ganz interessant.
Oh, 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 das ist ja ein direkter Angriff ins Gralsrittertum der ESD.
Na gut, auch aber da gibt es Rezidive, wenn auch
klar,
nicht so viele. Ja.
Im Zweifelsfall, warum nicht? Ne? Keine Frage. Ja, Uli, meine Damen und Herren, Sie sehen, wie viel Arbeit das ist. Man kann Uli Denzer wirklich nur beglückwünschen. Und das ist ein übermenschliches Opus mit wahnsinnig vielen Literaturstellen und sehr lang. Und Sie sehen, wie schwierig das manchmal ist, wenn man dann in die Tiefe geht und sagt, ja, wo ist denn die Studie und wie ist die Studie und wie ist die Evidenz? Aber irgendwas muss man sagen und was mir gut gefällt und auch daran wieder anknüpfen an den Beginn, nicht alles muss man in Leitlinien prügeln, also kann Empfehlungen raus und sich nur auf das beschränken, was tatsächlich gesichert ist. Herzlichen Dank, liebe Uli.
Ja, sehr gerne. Und natürlich ist zu sagen, dass ich die nicht allein geschrieben habe, sondern mit vielen anderen zusammen, die da auch sehr fleißig waren. Aber die kommt jetzt auch demnächst endgültig mal raus.
Aber der Endfleiß liegt dann immer beim Verantwortlichen und da gebührt dir wirklich großes Lob. Herzlichen Dank. Auch Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Durch diese Wolken der großen und kleinen Polypen und Klassifikationen und Japaner und Westler, also Sie sehen, es gibt noch viel zu diskutieren. Und nächste Woche wieder mit einem anderen Thema.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.